Hallöchen, liebe Zuhörenden von Popkunst Seele. Schön, dass ihr uns zuhört bei diesem sehr, sehr spannenden Thema. Wir haben hier eine kleine Jam-Session vor uns, der Jay und ich.
Jawohl.
Wie in alten Zeiten, Jay. Ein kleines bisschen fühlt sich das an wie... Ich habe so gerade so ein Retro-Flash. Ja.
Genau. Einfach mal wieder Duo.
Einfach mal wieder Duo und kaum wissen, worüber wir eigentlich reden wollen. Ja. So wie früher halt, ne?
Ja, genau.
Aber naja, alles schön.
Marco ist im Urlaub, ne? Ja. Das gönnen wir dir auch, lieber Marco. Wobei du weißt, wenn das gut läuft, dann bist du ruckzuck raus. Es ist bei uns ja so.
Wenn diese Session hier gut läuft, können wir ihm eigentlich sagen, er kann auch wieder gehen.
Ja. Aber schönen Urlaub, Marco.
Ja, viel Spaß. Der Marco wäre sicher sehr, sehr gerne bei diesem Thema dabei.
Das glaube ich auch.
Das würde ihm auch sehr gut gefallen, das denke ich schon. Also wir haben ein Thema heute, liebe Zuhörende. Wir haben ein Thema, wir haben uns ein bisschen vorbereitet, aber wir sind selber auch ganz gespannt, wohin uns unser Gespräch heute führen wird. Ja.
Wenn das Wort Imperium schon im Titel vorkommt, ist Marco, glaube ich, ganz Feuer und Flamme.
Glaube ich auch. Das glaube ich auch, so schätze ich ihn ein. Bevor wir das tun, Jay, lass uns ein paar Ansagen machen. Ich möchte euch gerne sagen, Leute, dass diese Folge kommt am Montag heraus, am Montag, der 8. Juni wird es sein, da erscheint sie zum ersten Mal. Und dann in den folgenden Tagen, in dieser Woche, bin ich auf Tour. Ich habe es schon hier mehrfach gesagt, aber ich möchte es hier gerne nochmal mit Nachdruck wiederholen. Ich lese aus meinem neuesten Roman, der bald bei Ruach jetzt erscheinen wird, vor. Der Roman heißt Wut, Liebe, Filmriss. Und mich begleitet mein sehr guter Freund und auch sehr langjähriger Freund, Martin Denzin, ein Musiker aus Bremen. Und wir führen das Ganze als eine Konzertlesung auf. Und ich möchte euch gerne hier mal in aller Deutlichkeit sagen, dass das wirklich richtig schön wird, weil wir haben nämlich auch richtig schöne Musik dazu geschrieben. Ja, nicht nur die Texte sind schön und machen Spaß, sondern die Musik macht auch Spaß und ist wirklich sehr schön. Ich übe die gerade ganz viel.
Ja, Gofi, leider kommst du ja leider nicht hier in den hessischen Raum. Also eigentlich wohnst du ja da. Ich würde das ja auch super gerne sehen, muss ich sagen. Also auch jetzt nicht wegen dir, sondern wegen Martin natürlich.
Wir werden das mal wieder hier in deiner
Umgebung spielen.
Hast du vollkommen recht.
Habe ich auch eine Chance.
Wir werden das im kommenden Frühjahr machen. Also so lange dauert es leider, aber dann werden wir mal Richtung Süden marschieren, von Marburg aus Richtung Süden. Und dann kommen wir zu dir. Da machen wir vielleicht so ein Living Art.
Oh ja, das wäre geil.
Bei dir.
So ein Wohnzimmer.
Ach, das wäre total schön.
Du warst ja unser allererstes Wohnzimmerkonzert hier mit der Dichterlesung, die du damals gemacht hast.
Ich kann mich sehr gut erinnern.
Grundlagen gelegt wurden für alles, was wir seit 12 Jahren miteinander erleben. Also
verrückt,
sagen, ne?
Das stimmt wirklich. Ja, wirklich. Und ich kann mich an diesen Abend auch immer noch sehr gut erinnern, weil der einfach total toll war.
Der war richtig.
Und das würde ich wirklich gerne mal wieder machen, Jay. Ich würde super gerne mal wieder bei euch im Wohnzimmer auftreten.
Ich buch dich sofort. Also
ja, geil. Dann werden wir das tun. Also super gerne. Jetzt sind wir aber erstmal im Norden und im Osten. Der Martin lebt ja in Bremen und die Geschichten spielen in Bremen, die ich vorlese. Und deshalb werden wir auch in Bremen spielen am 9. Juni im Flux. Und was mich daran so begeistert, ist, dass das vis-à-vis zu einem der Handlungsorte meines Buches ist. Direkt da eigentlich.
Echt?
Weil es ist die Lieblingsszene aus meinem Buch. Die Szene, die mich selber packt und wo ich Gänsehaut habe, wenn ich die lese.
Echt?
Die spielt auf dieser Brücke über die Weser und wir sind im Flux an der Weserburg. Das ist nur ein paar Meter von diesem Ort entfernt.
Super.
Weil ich freue mich so sehr darauf, da vorzulesen. Und dazu haben wir auch einen Song geschrieben. Die Lieder, die lassen die Protagonisten zur Sprache kommen. Also das sind eigentlich die Romanfiguren, die dann das singen, sozusagen.
Geil.
Ne? Ja. Und dann dazu gibt's dann auch ein sehr trauriges, aber auch irgendwie sehr schönes Lied. Und das wird magisch. Also da freue ich mich drauf. 9. Juni, Bremen, da sind wir in der Jerusalemkirche in Hamburg. Liebe Hamburger, und in der Nähe wird mich super freuen. Wir freuen euch da zu sehen am 10. Juni. Dann sind wir im Café Bruns in Braunschweig am 11. Juni. Und dann gehen wir weiter nach Magdeburg zum Kulturkollektiv und treten da auf. Und dann sind wir mal wieder am 13., das ist dann der Samstag, in Berlin im Theater Verlängertes Wohnzimmer. Liebe BerlinerInnen, wenn ihr da seid, es wäre wirklich schön, wenn ihr kommt und einen, glaube ich, wirklich sehr besonderen Abend mit uns erlebt. Alle Details findet ihr auf meiner Webseite nochmal. Also bei Termine, da sind alle Details, die Orte und so weiter, Zeiten. So, das ist von mir. Jay, hast du auch noch was anzusagen?
Nö, höchstens, das kann ich an der Stelle vielleicht einfach mal kurz erwähnen, dass ich bei unserem guten Freund Jens Böttcher neulich im Podcast gewesen bin. Lichtspielhaus heißt das. Ich weiß gar nicht, ob es das auch als Podcast gibt. Gibt es auf jeden Fall in der YouTube. Und da haben wir ein tolles Gespräch über Gut und Böse, über Realo und Träumer, Wolkenkuckucksheim geführt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch ganz gut zu unserem Talk heute passt. Also vielleicht werde ich das dann ab und zu mal zitieren, wenn es irgendwie gerade passt. Aber auch ansonsten einfach mal, weil ich mir vorstellen kann, dass das gerade hier unser Publikum ansprechen kann, weil es jetzt kein besonders religiöser Talk war, kommt auch drinne vor, aber es geht wirklich viel um Politik und wo und wie orientiert man sich sozusagen. Und ich dachte mir, das könnte gerade unsere Popkunst-Seelen vielleicht interessieren.
Wie toll. Ja. Neulich habe ich eine ganz schöne E-Mail bekommen von einem unserer Hörer. Diesmal wirklich tatsächlich Hörer in dem Fall, muss ich nicht gendern oder so. Und das war Daniel und Daniel fotografiert ganz fantastisch. Ich muss ihm unbedingt darauf antworten, weil er hat mir mal wieder Bilder von sich gezeigt, die ich absolut Hammer fand. Daniel, ganz liebe Grüße. Auf diesem Weg erfährst du es dann vielleicht schon mal. Daniel hat gesagt, Popkunstseele ist der Podcast, den er hört.
Ehrlich?
Der Podcast. Und er freut sich einfach, dass es den gibt.
Ach, wie schön.
Oh, das hat mir gut getan.
Ja.
So, das hat mir einfach wirklich richtig gut getan. Ich habe gedacht, ja, es lohnt sich. Es lohnt sich, dass wir diesen kleinen Podcast machen.
Ja, das ist wirklich schön. Es ist ja eher ein Nischenprodukt sozusagen. Mhm. Aber, und wir feiern natürlich oft so unsere Gespräche. Das macht ja richtig viel Spaß. Aber muss man ja ehrlicherweise sagen, wir haben ja keine Riesenreichweite. Von daher sind solche Nachrichten natürlich total schön und ermutigend.
Ja. So ging es mir wirklich. Also ich hab das sehr genossen. Ja. Religion? Du hast gerade das Wort Religion in den Mund genommen.
Ja.
Kann ich uns nicht ganz ersparen bei diesem Gespräch?
Ja, ist ja kein Problem. Also Religion
kann man
so immer was mit Kunst zu tun. Also
hat schon was mit Kunst zu tun, ja.
Finde ich zumindest. Also.
Ich war ja in Griechenland. Das passt gerade dazu. Gehört noch nicht unbedingt zu dem Thema, aber schon ein bisschen. Ich war in Griechenland und war auf den Spuren des Apostels Paulus und bin dem so nachgereist. Das klingt erstmal super sakral und für manche Leute auch schon ein bisschen miefig, so weiß ich nicht genau, ne? Spuren des Apostel Paulus. Aber ich habe halt, es hat mich wirklich sehr beeindruckt. Was mich beeindruckt hat, war zum Beispiel das Theater, das griechische Theater, eigentlich das dionysische Theater, das hat diesen Wechselgesang oder Wechselsprech erfunden. So, vor der Bühne wird was gesagt, das Publikum antwortet. Ah. So, ne?
Also, hadi, 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 hadi.
Ja, ungefähr so. Aber so, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat das tatsächlich ein bisschen mehr so geklungen wie kirchliche Liturgie.
Ah.
La, 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 la. Und das Publikum macht la, 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 la.
Ja.
Und ich glaube, das stimmt wirklich, dass das, was man in der Kirche, in der Liturgie macht, dass das eigentlich im griechischen Theater erfunden wurde.
Wirklich?
Das habe ich auch mal gelesen in meinem Studium.
Verrückt. Das gibt's ja gar nicht.
Verrückt, oder? Und, ja, dachte ich auch. Und
die Christen, die haben alles getauft, was sie unter die Finger bekommen haben. Nur.
So nämlich, genau. Das wurde alles getauft und für, also einfach inkorporieren, weißt du? Oh, geile Erfindung, die nehmen wir mit. Ja, genau. So, ja,
schön.
Das ist ungefähr.
Das mag ich aber. Und Christentum.
Ja, genau. Ich wollte nur sagen, ne, also die Grenzen zwischen Religion und Kultur und Kunst sind tatsächlich sehr fließend. Deshalb können wir, glaube ich, heute auch ein bisschen über Religion sprechen, weil das hat uns so ein bisschen auf das Thema gebracht auch, gegen das Imperium. Ne?
Jawohl.
Ja.
Ich denke dann natürlich immer sofort als erstes an Star Wars, ist ja klar.
Und The
Empire Strikes Back.
Natürlich.
Und das ist ja im Grunde, hat das auch ein bisschen was, ist es ja ein Bild für die Geschichte, die dich inspiriert hat, dieses Thema heute vorzuschlagen. Also ne, Star Wars ist ja quasi eine kleine Rebellion gegen das Riesenimperium für die gute Seite der Macht. Der Todesstern muss immer wieder, also wird ja immer wieder ein neuer gebaut, quasi in jedem Star Wars Teil. Und der muss immer wieder neu bezwungen werden, quasi. Aber unentwegt wie die Gallier. Schaffen Sie es irgendwie so, ne? Das ist ja schon so eine kulturelle Erzählung auch, die uns am Leben hält, dass das kleine gallische Dorf, die kleinen Rebellen in Star Wars, die wenigen, dass das sozusagen gegen die finstere Macht Bestand hat. Und es sogar unter Umständen überwinden kann. Erzähl doch mal von dem Zeitungsartikel, den du gelesen hast.
Ja, ich habe was in der Frankfurter Rundschau gelesen. Etwas, was der Marco im Übrigen schon längst gewusst hat, aber für mich war das eine Neuigkeit. Das ist nämlich in ganz Europa und in sehr großem Umfang, auch gerade in Deutschland, eine sogenannte Druckerarmee der ukrainischen Armee gibt. Das sind Privatleute. Manche sind ukrainischstämmig, manche nicht. Manche sind einfach auch Leute, die sich dazu berufen fühlen und bereit erklären. Das sind Leute, die mit ihren 3D-Druckern für die Ukraine Ersatzteile drucken. Sowohl für militärische Zwecke, für die Drohnen und so weiter, als auch für medizinische Sachen oder für Dinge, die einfach gebraucht werden, die kaputt gehen, die benötigt werden zur Verarztung von Menschen oder sowas. Und die Ukraine hat eine Art von Distributionssystem erstellt im Internet mit eingesetzten Kuratoren, die also dafür sorgen, dass tatsächlich die Dinge hergestellt und versendet werden, die gebraucht werden. Und dann gibt es da ein Netzwerk von lauter privaten Leuten, die ihre privaten Maschinen in der Garage oder sonst wo im Keller laufen lassen und dann für die Ukraine Ersatzteile drucken, weil die sagen, das ist ein Krieg, der uns auch was angeht und ich will mich irgendwie beteiligen. Und dann machen die das so und beteiligen sich.
Das ist ja komplett irre eigentlich, finde ich.
Das finde ich auch völlig irre.
Und sag mal, ich habe den Artikel ja nicht gelesen. Ist das nicht ein riesen logistischer Aufwand, die Sachen dann von A zu drucken und was nun genau? Das geht ja vielleicht noch ganz easy übers Internet, aber dann auch die Dinger quasi an den richtigen Ort zu bekommen und so weiter. Also ich stelle mir das...
Ich stelle mir das auch kompliziert vor, aber sie kriegen es hin.
Ach, krass.
Und das finde ich, das hat mich so gepackt irgendwie, weil wir beiden, als der Marco noch gar nicht dabei war bei Hossa Talk, so lange ist das ja schon her, da haben wir über den Ukraine-Krieg gesprochen. Genau. Russland hat die Ukraine überfallen, hat fürchterliche Dinge getan und wir haben uns hier auch in Deutschland, in der deutschen Gesellschaft darüber den Kopf zerbrochen. Muss man sich wehren oder bringt das überhaupt was, sich zu wehren? Oder was macht man jetzt eigentlich, ne?
Naja, genau.
Und ich habe damals gesagt, nein, die Ukraine sollte sich nicht wehren. Das hat sowieso überhaupt gar keine Aussichten auf Erfolg. Da sterben einfach nur viel zu viele Menschen, grausam. Vielleicht muss man sich einfach mit der neuen Realität arrangieren. So, das war eigentlich mein Take, ne?
Genau, genau. Übrigens, das würde der Jens Böttcher, glaube ich, immer noch so sagen. Wir haben jetzt nicht genau über den Ukraine-Krieg gesprochen, aber über ähnliche Sachen und die Frage, wie viel Leid das dann quasi hervorbringt, spielt für ihn eine große Rolle, warum er quasi kompletter Pazifist ist.
Ja.
Ich würde halt immer denken, naja, wenn man sich einfach ergibt, heißt das ja nicht, dass das Leid damit aufhört. Also dann musst du entweder total systemkonform werden und die Knie beugen und sagen, Putin ist Herr, Kyrie eleison, oder wahrscheinlich kannst du deine Atemzüge zählen, die du dann noch hast, sozusagen. Ja. Also das ist halt immer die große Frage bei sowas. Also ich verstehe den Gedanken, ich springe jetzt gerade ein bisschen, aber ich verstehe den Gedanken eigentlich, weil sobald Menschen sterben, ist das halt alles keine theoretische Diskussion mehr, sondern dann geht es um Leben und Tod und es geht um Kinder, die ihre Eltern verlieren und Eltern, die ihre Kinder verlieren und ganz viel Tränen und ganz viel Leid und alles nur aus irgendwelchen politischen Gründen. Also
nee, das ist überhaupt nicht theoretisch. Und das fasziniert mich auch an diesem Thema. Also die Ukraine hat es irgendwie geschafft, den Mut sich zu behalten, sich dieser imperialen Macht Russland nicht einfach zu beugen, sondern zu sagen, nee, wir halten dagegen.
Ja.
Wir können nicht anders, wir halten dagegen.
Übrigens, ich habe ja gedacht, also ich war zwar nicht fürs Aufgeben, wenn ich mich an den Talk damals erinnere, aber ich habe gedacht, das ist in 3 Wochen rum.
Ja. Also,
ist ja völlig klar. Ich meine, da kommt Goliath anmarschiert mit seiner riesen Armee und so weiter. Was soll der kleine David mit seiner Steinschleuder da schon machen? Also im realen Leben. In der Bibel funktioniert das dann sozusagen, aber im realen Leben.
Ja.
Und jetzt sieh mal einer an, wie lang geht das Ganze schon?
Oh, was sind
das? 3-4 Jahre? Auf jeden Fall.
War das nicht mit dem Beginn der 22. 22 ging es los.
Genau.
4 Jahre. Februar 22.
Ja.
Also am 24. Februar 2022, glaube ich, weil das war unser Hochzeitstag. da ging es los. Und und was sie jetzt schaffen, ist, dass die mit verhältnismäßig günstigen Mitteln sich wehren und nicht nur sich wehren, sondern dass die verhältnismäßig günstigen Mittel sich sogar stellenweise als überlegen zeigen. Als die millionenschwere Technologie, die sonst zur Zerstörung eingesetzt wird, da. Also die Drohnen zum Beispiel, die hergestellt werden in irgendwelchen Fabriken. Die werden ja aus sehr leicht zu beschaffenden Ressourcen gebaut.
Ja.
Und diese Drohnen kosten einen Bruchteil von dem, was sonst so die großen Mächte eingesetzt haben in Kriegen. Wie die Raketen alle heißen. Und die schaffen es jetzt mit diesen Drohnen, die günstig sind, die gegnerische Armee so dermaßen unter Druck zu setzen oder sogar stellenweise tausende von Kilometern in das Hinterland zu fliegen und da Ölraffinerien anzugreifen und so. Das heißt, die setzen mit, und dieses Distributionsnetzwerk, das ist ja auch sowas, so irgendwie wie so, keine Ahnung, so privates eBay oder was weiß ich, was das dann halt ist. Ja. Ne? Die schaffen da so einen Markt und sagen, ja, wir nutzen jetzt halt die Mittel, die wir haben, und dann druck mir mal in deiner Garage mal so ein Drohnenersatzteil, ich brauche das gerade. Und das ist so krass. Also das ist so echt so ein bisschen Kampf gegen das Imperium, Star Wars, irgendwelche Rebellen oder so bauen sich da ihre Raumschiffe mit irgendwie Cola-Dosen zusammen und sagen, yay, wir greifen jetzt den Todesstern. Also ein bisschen wirkt das so, finde ich.
Ja, total. Also ich meine, ich finde sowas ja komplett faszinierend. Ich denke mal, also die Frage, wie gerechtfertigt dieser Krieg ist oder nicht, werden wir wahrscheinlich heute nicht beantworten. Das ist auch nicht das vornehmliche Thema, weil es bei Krieg, da kann man immer das Für und Wider und so weiter, ist immer schwierig.
Ja.
Aber was ich halt echt so spannend finde, ist, dass es anscheinend möglich ist, gegen die finstere Seite der Macht, gegen das Imperium, was auszurichten, obwohl du klein bist, sozusagen. Also
das ist
schon echt irre.
Genau, und da bin ich dann halt bei meinem Paulus, den ich neulich besucht habe in Griechenland, weil ich finde, das ist eine vergleichbare Geschichte. Also jetzt, wenn man Imperium, man kann das Wort ja mehrfach füllen, so. Was sind die Imperien, die uns umgeben? Also die großen Mächte, die uns unter Druck setzen, sozusagen, ne? Und bei denen wir sofort bereit sind zu sagen, ja, das ist jetzt einfach zu schwer, da kann man nichts machen. Also, geht halt nicht. So. Und ich habe mir diesen Paulus angeguckt, wie der Communities gründet im östlichen Mittelmeerraum und Und diese Gruppen, die er da gründet, diese Gemeinschaften, die waren nicht groß. Also die waren, wenn es hochkam, 70 Leute stark. Aber das war die Ausnahme.
Mehr nicht?
Meistens. Mehr nicht. Und im ersten Jahrhundert gab es im östlichen Mittelmeerraum vielleicht 100 davon, schätzt man. Gibt nur grobe Schätzungen, ne? Aber die Forschung geht davon aus, etwa 100. Ja, rechne das mal hoch, das sind ein paar hundert Leute. Über einen ganzen großen Raum verteilt, so, weißt du? Ja. Da heutige Türkei und natürlich Griechenland und dann die Levante, da Israel und so weiter,
also,
und so
fort, Syrien. Also wenn es hochkommt, vielleicht dann irgendwie, keine Ahnung, 2000 oder so, ne?
Ja, maximal, aber.
Ja, sowas, ja. Wahnsinn.
Und das aber mit der Attitude, also wir fordern jetzt den Cäsar heraus. Weil das geht gegen, das war ausdrücklich gegen das Imperium. Ganz ausdrücklich, ne? Es gibt einen neuen Herrn, Jesus Christus, und Cäsar hat hier nichts zu sagen. Und wir gründen hier eine neue Gemeinschaft in unseren kleinen Communities, die wir hier, da gelten neue Gesetze. Frauen sind gleichgestellt mit Männern, Freie und Sklaven, scheißegal. Also wir ändern nichts an den gesellschaftlichen Verhältnissen an sich, aber wenn die hier unter uns sind, da gelten diese Unterschiede nichts mehr.
Genau.
Jude, Grieche, whatever, Römer, Bullshit, alles egal. Wir gründen eine neue Gesellschaft. Und übrigens, das ist die Zukunft. Das war so die Haltung, ne?
Mhm.
Stellt euch schon mal darauf ein, dass ihr irgendwann alle so lebt. So ein bisschen so.
Ja.
Und das finde ich so, es ist wahnsinnig. Also es ist komplett gaga.
Ja.
Nur die Wirkungsgeschichte zeigt, dass das recht gut funktioniert hat. Also dass sich das durchgesetzt hat, ne?
Naja, durchgesetzt ist noch eine große Frage. Also zumindest hat sich's erstmal verbreitet.
So, okay, ja.
Verbreitet, und es wurden immer mehr, so dass es dann irgendwann auch Christenverfolgungen gab und Nero, keine Ahnung, Rom angezündet hat und gesagt hat, das waren die Christen. Und da würde er ja wahrscheinlich eben nicht 30 Leute gemeint haben, sondern, keine Ahnung, also schon bis dahin muss diese Gruppierung schon in eine Weise gewachsen sein, dass es sich gelohnt hat, die als Sündenbock in die Mitte zu stellen, nehme ich mal an.
Bestimmt. So, ne? Und vielleicht in so einer großen Metropole wie Rom, da mag es dann ja auch, da mag es ja so geballte, weißt du, einfach mehr gegeben haben, was weiß ich, wo die Zahlen dann einfach merkbar waren vielleicht.
Du meinst dann, da gab es dann so ein ICF oder so.
Ja, vielleicht, ne?
Ja. Naja, aber was ich sagen wollte war, also ne, die sind gewachsen. So.
Ja.
Und irgendwann waren sie so groß, dass es eine ernstzunehmende religiöse Strömung war. Also nicht mehr nur so ein komischer Sklavengott, über den man Witze gemacht hat. Und dann kommt der Punkt, wo sich das so weit durchgesetzt hat, dass der damalige Kaiser Konstantin gesagt hat, so jetzt, ich muss jetzt ja mal, wie regeln wir denn unser Reich hier? Da brauche ich auch Religion für. Und dann hat er gesagt, da anscheinend war das Christentum dann so eine Option, also von der Größe, dass er gesagt hat, okay, mache ich das mit denen. Also ich polemisiere jetzt ein bisschen, weil in den einen Kirchen ist er ja ein Heiliger und in den anderen Kirchen, die sagen, ab da ging's den Bach runter quasi.
Genau.
Weil diese Grassroot-Bewegung quasi selbst zur herrschenden Klasse wurde.
Korrekt.
Aber den Satz nochmal hinten dran, wir könnten heute ja sagen, also wenn du das so, du hast das ja schön erzählt, dass Paulus quasi Gruppen gebildet hat, die, man könnte sagen, eine Frühform einer demokratischen Gesellschaft waren, sozusagen.
Ja.
Zwar einer religiösen, aber auf jeden Fall dort Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit galt, sozusagen.
Ja.
Und das Ganze, dass das sozusagen auf ein ganzes Land übertragen wird oder auf Länder, hat dann noch einige hundert oder über 1600, 700 Jahre gedauert, bis das dann ging.
Ja.
Und da kann man dann natürlich sagen, entweder weil die Kirche mächtig wurde, man könnte aber natürlich auch genauso argumentieren, dass sich diese Gedanken trotz aller Schwierigkeit, die Herrschaft der Kirche mit sich gebracht hat, auch darüber weiter tradiert haben, so dass es irgendwann, also ich will natürlich nicht sagen, dass die Demokratie allein ein Kind des christlichen Glaubens ist, aber ich würde schon sagen, dass der christliche Glauben hier zumindest einige Impulse relativ früh gesetzt haben, hat, die sich dann quasi nicht nur in der religiösen Gemeinschaft, sondern auf einer Nation, Land, Volk, wie auch immer, durchsetzen konnte. So, also ich, was wir
ich
heute haben,
zustimmen. Ja.
Da kann Paulus schon auch mit was dafür, würde ich sagen.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Ja, ja. Genau, es gibt mehrere Punkte, die ich interessant finde, die du gerade angesprochen hast. Das ist für die, wenn wir über den Widerstand gegen das Imperium, also gegen die hegemoniale Macht sozusagen sprechen, ne? Dann ist das ja schon ein Knackpunkt für eine Bewegung, die subversiv ist, also wie zum Beispiel die frühe christliche Bewegung. Das ist ja schon ein Knackpunkt, wenn diese Bewegung dann von der herrschenden Macht übernommen wird sozusagen. Ja. Und plötzlich Teil der Macht wird, ne?
Ja, ja, genau.
Das ist ein ziemlicher Gamechanger, aber ich würde auch sagen eher zum Negativen, weil die progressive, subversive Kraft, die so eine Bewegung hat, die wird dadurch natürlich ausgehebelt. Auf einmal sind die selber Macht.
Genau.
Und müssen also sich hegemoniale schützen. Macht und dann fangen die an, andere zu unterdrücken. Das ist eigentlich der Moment, würde ich sagen, wo die frühchristliche Kirche selber zum Imperium wird. Das ist ein kritischer Punkt für jede Bewegung, die sich gegen irgendwas auflehnt, ne?
Ja, ich sagen. Aber bevor wir, also, weil das würde mich jetzt nämlich echt interessieren. Ich habe darüber schon so oft nachgedacht, also meinetwegen auch im Zusammenhang mit der Reformation, ne? Ist ja quasi ähnliche Situation, der Mönch Luther nagelt die Thesen zu Wittenberg an die Tür, er stellt sich gegen Rom und so weiter und es beginnt eine ganze Bewegung. Aber der konnte das auch nur so erfolgreich tun, weil er die Fürsten hinter sich hatte, weil die alle auch keinen Bock mehr auf Rom hatten und aber natürlich auch eigene Beweggründe hatten, die jetzt nicht nur um das Evangelium gingen.
Ja.
Und man kann natürlich sagen, die armen Täufer, die sozusagen eigentlich das Ganze noch ein bisschen weiter gedacht haben und ehrlich gesagt noch ein bisschen progressiver wurden, die haben dann Luther und Zwingli und der, wie hieß der Züricher, Zwingli war der Züricher.
Zwingli war der Züricher.
Calvin, meine ich, die haben die dann halt alle bitter verfolgt und so, dass die auswandern und sonst was mussten. Also und trotzdem sagen wir ja, in der Reformation, das Gewissen des Einzelnen und so weiter. Und ich frage mich ganz, 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 ganz oft, und das lässt sich natürlich nie wirklich beantworten, weil du musst ja irgendwo deinen Weg finden zwischen Rebellentum und der Möglichkeit, dann selbst zu gestalten, wenn du sie kriegst. Und welche Kompromisse gehst du ein? Und es wird nie ganz ohne gehen, schätze ich mal. Ja. Also ich will damit nur sagen, die Frage, ich neige auch dazu zu sagen, damit, dass die Kirche Staatskirche wurde unter Konstantin, da ging alles den Bach runter. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, also ob es nicht manchmal auch hilfreich war. Weißt du, was ich meine? Also ich bin da, und man kann die Geschichte ja nicht ändern. Man kann sie nur wahrnehmen und daraus Schlüsse ziehen. Aber zumindest ist das irgendwie immer wieder passiert. Ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob's Luther und den anderen Reformatoren nicht genauso wie den Täufern gegangen wäre und die einfach davongefegt worden wäre, hätten sie sich nicht mit der Macht verbündet. Also, ja. I don't know.
Ja, das ist spannend. Für mich ist es jedenfalls ein Beispiel, wie eine Gruppe von Leuten sich dem Imperium entgegenstellt. So. Und jetzt diese Geschichte aus der Ukraine fand ich irgendwie ermutigend, weil ich kann das von mir, glaube ich, schon sagen, dass ich vielleicht manchmal dann auch zum Fatalismus neige. Also wir sind umgeben von großen Mächten. Im Moment halten sich auf der Welt, heißt es, drei große, das war zumindest, wer war das? Irgendein alter SPDler hat das, glaube ich, gesagt. Oder war es Joschka Fischer? Jedenfalls drei große Mächte halten die Welt gerade in Atem. Das ist Russland, das ist China, das ist Amerika. Und man muss es ja so sagen, alle sind bösartig im Moment. Also vielleicht war das schon immer eine Illusion, dass die Amis unsere besten Freunde waren. Aber spätestens ab jetzt wissen wir, das stimmt so nicht. Wir sind da irgendwie in so einem Dreier-Konflikt. Dann spielt Israel gerade eine ganz merkwürdige Rolle weltweit. Da wäre, keine Ahnung, weiß nicht, will da jetzt nicht viel dazu sagen, aber das ist jedenfalls im Nahen Osten eine, finde ich, super problematische Beziehung, die läuft irgendwie im Tandem mit den USA scheinbar auch. Das sind zwei mindestens semifaschistische Regierungen, sowohl in Israel als auch in den USA, und die kooperieren sehr, sehr eng miteinander. Das heißt, irgendwie bauen die da auch so eine Zangenbewegung auf und wir hängen da so dazwischen. Jetzt haben wir Merz als Bundeskanzler, die CDU, die irgendwie sagt, ja, schade für Sozialleistungen, haben wir jetzt aber wirklich kein Geld mehr. Wir sind in einer ganz merkwürdigen gesellschaftlichen, politischen Abwärtsspirale. So fühlt es sich eigentlich an, finde ich.
Ja, genau.
Und gerade heute habe ich einen Kommentar gelesen, ganz kurz noch in den sozialen Medien, weil in der Kunstzeitschrift Monopol hat jemand kommentiert und hat dann beklagt, und wie reagiert die Kunst eigentlich darauf? Irgendwie gar nicht, sagt er. Also die Künste, was gerade in Teheran passiert ist, was in den USA gerade passiert, was in der Ukraine, Russland, Israel und so weiter, all diese Dinge passieren auf der Welt und die Künstler machen Kunstwerke über die Wichtigkeit der zwischenmenschlichen Liebe und Freundschaft und es wirkt fast so, als würde man sich flüchten, als hätte man gar keinen Bock darüber, irgendwie auch künstlerisch zu arbeiten, weil alles so gefickt ist, dass man am liebsten doch wieder über Freundschaft und gute Vibes oder so arbeiten möchte. Ne? Und er hat gesagt, warum kommt da so wenig Reaktion auch aus der künstlerischen Szene? Was wir gerade haben, ist eine echt schwierige Situation. Und ich kann das verstehen, diesen Fatalismus zu sagen, ja, fuck, kann man ja eh nichts machen. Ne? Ja, sehen wir halt zu, dass wir die wenigen Jahre, die wir noch haben, irgendwie bequem hinter uns bringen. So, oder? Kannst du es nachvollziehen?
Ja, total. Total. Ich verstehe das völlig, auch dieses eskapistische. Also Kunst hat ja immer mehrerlei. Ne? Kunst hat immer was Ablenkendes. Ja. Etwas, was dich quasi, also im besten Fall holt dich Kunst quasi aus deinem Alltag raus. Und es kann dich in eine andere Welt beamen, wo du dich hinflüchten kannst. Mhm. Ne, ich meine, es ist völlig wertfrei. Also manchmal braucht man ja auch Narnia, ne, um durch den Schrank in eine andere Welt zu kommen, um sich zu flüchten aus der ekligen, um dort Kraft zu tanken und sonst was. So. Und sie hat natürlich immer auch was Spiegelndes. Also was Gegenwart gesellschaftlich, menschlich ein Spiegelvorhaltendes sozusagen. Und sie hat, würde ich sagen, als Drittes immer auch was Spirituelles. Etwas, was über sie selbst oder den Künstler hinaus zeigt. Egal, ob du es religiös framest oder wie auch immer. Also das muss nicht religiös geframed sein, will ich damit sagen. Aber es hat immer was Spirituelles, etwas Größeres. Es geht bei Kunst nicht einfach, in der Regel nicht einfach nur um den Alltag. Selbst wenn es 100% um den Alltag geht, sind dort in diesen 100% mindestens 10% drinne, die über den Alltag hinausweisen. Sonst ist es nicht ansprechend, glaube ich. Also diese drei Dinge kommen immer vor. Ja, und dass man gerade mal sagt, Eskapismus ist die schönste Seite, habe ich volles Verständnis für, weil es halt anstrengend ist, Spiegel vorzuhalten. Mhm. Und weil man ja auch dann selber den Spiegel halten muss und auch nicht so genau weiß, kann ich den eigentlich halten? Also bin ich, also stehe ich tatsächlich mit meinem Leben hinter diesem Spiegel oder renne ich nicht doch lieber durch den Schrank nach Narnia? Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich denke, ja. Kunst steht immer in diese drei Dinge, die vielleicht gibt es auch noch mehr, aber die fallen mir jetzt gerade irgendwie ein, die das beinhaltet. Und da kann man sich immer in eine Richtung neigen. Mhm. Also würde ich sagen. Also von daher, genau, ich verstehe es auch. Und gerade weil es ja auch sehr anstrengend ist. Ich meine, und wir hatten vielleicht den Gedanken noch, ne? Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg ja echt viele, viele, viele Jahre wirtschaftlichen Wohlergehens. Und da wurde ja viel kritisiert, auch durch Kunst. Ne? Ja. Gerade ab den 60er Jahren bis, keine Ahnung, 80er Friedensbewegung, die dann irgendwann wieder einging. Aber da war Kunst schon immer auch ein sehr politisches Medium, sozusagen. Und ich ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Leute gerade mal auch die Schnauze voll haben. Und es ist halt immer leichter, wenn man Brot auf dem Tisch hat, zu sagen, es haben aber nicht alle Brot auf dem Tisch.
Mhm.
Als wenn man sich selber fragen muss, ob morgen noch genug Brot da ist.
Ja, ist ja. So. Ja, genau. Ich frage mich halt, welche Form kann Widerstand annehmen? Also das könnte man sich ja fragen. Ich komme jetzt nochmal zur frühen Kirche zurück, weil, falls das für jemanden, der zuhört, nicht so unbedingt auf der Hand liegt, ich finde ja schon, dass religiöse Rituale und Veranstaltungsformen, Lebensformen und so, dass die schon eine recht große Nähe zum künstlerischen Ausdruck haben. So, wenn man jetzt zum Beispiel das Abendmahl nicht unbedingt religiös, spirituell lesen würde, könnte man auch sagen, das ist eine geile Kunstaktion. So. Ne? Wir machen da gemeinsam was, wir essen was, wir trinken was, wir drücken dadurch eine Einheit aus. Das könnte man auch, wenn das jetzt völlig dekontextualisiert wäre, könnte man sowas auch auf der Documenta mal laufen lassen, so in Kassel.
Ja.
Und einfach so, weil man, keine Ahnung, Einheit feiert oder mal ausprobieren, wie das ist, wenn man das mal, wäre, glaube ich, finde ich kein Problem, ne? Also es wäre, im modernen Sinne könnte man das irgendwie schon als eine Form von Performance verstehen oder so. Oder dieses Gründen von neuen Gesellschaften, wie diese, was diese neuen Gemeinden, Kirchen, whatever, ja, waren, könnte man auch. Ich finde, da gibt es gewisse Ähnlichkeiten zu Künstlern von heute, wie Ai Weiwei. Also deshalb finde ich es irgendwie interessant, darüber nachzudenken. Also, wie haben die das gemacht? Wie sah deren Widerstand aus? Und es ist ja nicht so, dass die zu Gewalt gegriffen hätten oder dass die Protestbewegungen angeführt hätten oder so, sondern die haben Alternative gelebt, könnte man sagen. Ne?
Genau.
Das war so der Kern des Widerstandes, so
ja.
Alternativen zu leben. Also sich nicht den Spielregeln des Imperiums anzupassen, sondern eigenen Regeln zu folgen. So.
Also quasi eine Art Parallelgesellschaft zu leben.
Ja, negativ gesprochen, ne? Das negativ hat ja einen schlechten Klang bei uns, Parallelgesellschaft.
Genau.
Ne?
aus dem Grund wähle ich das Wort mal gerade, weil man
ja,
das
muss
da,
man auch. Ich
weil
es
man das darauf anwenden kann.
Total gerechtfertigt. Ja. Und man könnte sich ja fragen, warum hat das für uns eigentlich so einen negativen Klang? Antwort, würde ich sagen. Weil wir das aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft sozusagen beurteilen.
Genau.
Und wir sagen zu den Parallelgesellschaften, nee, was macht ihr hier eigentlich mit unserer Gesellschaft? Wieso passen euch auch unsere Regeln nicht? Oder so, ne? Passt euch mal an. Und die sagen halt, nö, machen wir nicht. Wir haben unsere eigenen Regeln.
Ja, genau. Und das war ja damals bei den Christen auch so, ne? Also, wie gesagt, die römischen Philosophen haben sich lustig gemacht und gesagt, ja, Sklavenreligion, Sklavengott, ne? So die erste Christusdarstellung ist ja ein gekreuzigter Esel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgendwie, oder ein Mann mit einem Eselkopf, so. Also, um irgendwie zu sagen, ja, schaut mal, das ist euer Gott, irgendwie. Es ist ja lustig, so, ne? Und da war natürlich auch die Empörung da. Warum wollt ihr dem Kaiser nicht opfern? Hä?
Ja.
Also, ihr dürft doch eure Religion alles machen. Haben wir gar nichts dagegen. Ja, einen Gekreuzigten finden wir komisch, aber könnt ihr gerne machen. Aber das, was euch ausweist als Teil dieser unserer schönen Gemeinschaft, unseres schönen römischen Imperiums, ist, dass ihr dem Kaiser opfert.
So. Genau.
Punkt. Mehr müsst ihr nicht machen. Ihr dürft alles, ihr dürft Sabbat halten, ihr dürft, keine Ahnung, Alkohol verweigern, ihr dürft auch Alkohol trinken, ihr dürft alles. Ihr müsst nur dem Kaiser opfern. So.
Ja.
Und die Christen haben halt damals gesagt, nö, geht nicht, weil es gibt nur einen König. Es gibt nur einen König und der hat eine Dornenkrone. So. Und was ich sagen will damit, also dieses Spiel, das die Mehrheitsgesellschaft erst belustigt und witzereißend und irgendwann zynisch und irgendwann auch gemein wird, weil sie das doof findet, dass es Parallelwelten neben der Welt gibt, die sie gut findet.
Ja.
Das ist ein altes Lied. Also das wird, glaube ich, das wird immer gesungen, wenn es keine echte Freiheit gibt.
Ja, genau. Und die Reaktion ist ja auch gerechtfertigt, denn so eine Parallelgesellschaft oder sowas ist ja tatsächlich eine Form von Bedrohung der bestehenden Ordnung. Denn so wie du die bestehende Ordnung, die alle akzeptieren, in Frage stellst, bist du eine Bedrohung für diese Ordnung. Das ist, geht eigentlich ziemlich schnell. Und dir, dass die Reaktion darauf so heftig ist und dann auch so aggressiv irgendwann, ist schon nachvollziehbar. Also, was macht ihr denn da? Also, nicht zum Kaiser zu beten, war ja auch, also man betete zum Kaiser und man passte sich den Regeln an, um die Gesellschaft zu erhalten. Das waren ja affirmierende Tätigkeiten. Und wer das nicht machte, der hat gesagt, ja, ist mir doch wurscht, was mit dieser Gesellschaft passiert. Also eigentlich, wir können das ganz gut nachvollziehen in unserer heutigen gesellschaftlichen Situation, wenn Leute sagen, keine Ahnung, ich will aber den Kaiser zurückhaben oder so, ne? Mir ist doch Demokratie scheißegal, dann mucken wir auf und sagen, hallo,
genau.
Ne?
Genau.
Grundgesetz, hallo, da du kannst du nicht einfach so dein eigenes Ding machen. Also wir werden dann unruhig, ne? Vollkommen zu Recht, glaube ich.
Ja. Ja, genau. Also diese Spannung, ja, die hast du immer. Wenn, ne, ich schaue gerade so eine Netflix-Serie, die heißt Unchosen. Da geht's um so eine Sekte, die irgendwie spielt heutzutage in England und die Frauen tragen dort alle Kopftücher und so komische Kutten und so weiter. Also jetzt keine Amish People, die fahren schon mit den Autos, aber dürfen keine Handys haben, weil darüber die Sünde hineinkommt und die wirkt erstmal so ganz fröhlich, ne, wie das halt immer bei solchen Gruppen ist, und dann passieren aber auch ein paar Sachen. Also ich bin noch nicht so weit, ich kann noch nicht so viel sagen, aber es ist ja ein bisschen klassisch, dass dann irgendwelche Dinge auch aus dem Ruder geraten, und natürlich, man guckt sich das an und man findet das erstmal merkwürdig. Solange alles gut läuft und die Leute sich freuen, bin ich immer eigentlich bereit zu sagen, ja, dann tragt ihr halt die komischen Hüte. Ja, ja, viel Spaß. Also ich meine, solange es euch gut geht und keiner unter euch leidet, warum nicht? So.
Ja.
Aber es ist natürlich immer auch eine Anfrage an die ganz normalen Menschen, die halt Handys benutzen. Weißt du? Ja. Und die nicht zu dieser Gemeinschaft gehören und so weiter. Also ich glaube, da kommt man irgendwie nicht raus. Damit muss man leben, dass es so, das nennen wir es mal unreligiös, ideologische Gemeinschaften, die sich einem Ziel, einem Inhalt verschreiben und daraus ihr Leben leben, und zwar dann immer auch mit mindestens einem Bein außerhalb der normalen Gesellschaft, dass das immer auch befremdlich für den Rest der Gesellschaft wirkt. Auch wenn es das gar nicht immer sein muss, finde ich.
Ja.
Ne?
Ja, das stimmt schon. Also es ist natürlich nicht grundsätzlich eine Bedrohung, wenn Leute was anders machen. Und sie stellen damit die bestehende Ordnung noch nicht unbedingt in Frage. Ich finde nur interessant, wenn wir so darüber reden, dass das Drohpotenzial für bestehende Ordnung doch relativ schnell da ist, sozusagen. Also das, und das bedeutet ja dann im Umkehrschluss auch, Widerstand gegen das Imperium kann ja durchaus fruchten, selbst wenn er klein ist, denke ich gerade so, weißt du?
Ja.
Also Imperium, man kann damit die große Politik meinen, man kann aber vielleicht auch sowas sagen wie ausbeuterische Verhältnisse, sag ich mal. So, im Spätkapitalismus.
Ja.
Das ist ja auch irgendwie eine Form von imperialer Macht. Ich würde mal sagen, alles, was so als halt gegeben akzeptiert wird, sei es nun negativ oder nicht, macht es, wenn, ob es nun Leben kaputt macht oder nicht. Aber ziemlich vieles in unserer Gesellschaft, da sagen die Leute so, ja, kann man halt nichts machen, ist halt so, ne? Ist halt so.
Oder nimm doch mal was quasi Unstaatsmäßiges. Wir leben in einer sehr individualisierten Welt. Menschen sind einsam in den großen Städten. Man kennt sich kaum noch. Ne? Früher kannte sich jeder auf dem Dorf. Das hatte seine positiven und seine negativen Seiten. Bla, bla, bla. Aber auf jeden Fall könnte man sagen, eine Macht in unserer westlichen Welt ist sowas wie Individualismus. oder Vereinzelung, nennen wir es mal lieber so. Also Individualismus ist ja per se noch nicht schlecht, aber dieses sich vereins, also dass Menschen quasi kaum noch in Gruppen leben, in Gemeinschaft leben. Und ja. Wenn jetzt eine Gemeinschaft sagt, wir wollen aber gerade Gemeinschaft leben. Mhm. Wir wollen, und dann haben die vielleicht gar nicht das Ziel, den deutschen Staat zu reformieren. Mhm. Aber sie treten natürlich trotzdem gegen eine Art von Macht an. Vielleicht sind die auch gar nicht kämpferisch nach dem Motto, wir zeigen es dem Zeitgeist, wir holen, wir stürzen den individualistischen Zeitgeist vom Thron und richten wieder Kommunitäten auf. Also vielleicht sind die gar nicht so.
Ja.
Aber ich glaube, wenn Menschen das leben, egal aus welcher Couleur sie kommen, dann ist es automatisch eine Art Gegenbewegung, eine Art Parallelgesellschaft, die, würde ich auch sagen, sehr attraktiv werden kann, wenn das gut läuft. Und weil Menschen darin etwas finden, was sie immer weniger finden in der Welt. Getragen werden, man kümmert sich umeinander, man ist füreinander da, man ermutigt sich, man ruft sich an, man hilft beim Umzug und so weiter und so fort. Und da würde ich dann schon auch sagen, ja, das ist auch ein Imperium, auch wenn das kein politischer Kampf ist. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist auch eine Art von Macht, wo vielleicht Menschen sagen, wir wollen was anderes leben. Und da ähnlich wie du das mit der Ukraine beschreibst oder mit diesen frühen christlichen Gemeinschaften, ist es doch erstaunlich, dass sich sowas durchsetzen kann.
Ja.
Oder zumindest, also nicht einfach nur nach zwei Bauernhöfen wiederum sein muss, sondern Bewegung und Fahrt aufnehmen kann und immer mehr Menschen sagen, oh, das ist aber geil.
Ja.
Oh, wie cool. Oh, also so will ich eigentlich, glaube ich, auch leben und so weiter. Also das ist demnach möglich.
Ja, ja. Das kann doch Mut machen, eigentlich.
Ja, unbedingt.
Wenn wir zu dem Schluss kommen, nicht so früh fatalistisch reagieren. Nicht zu früh sagen, bringt eh nichts, kann man nichts machen, muss man mit Leben lernen oder so. Sondern tatsächlich nach Alternativen suchen. Das klingt doch attraktiv. Ich meine, es klingt natürlich auch anstrengend.
Ja.
Weil aufgeben ist natürlich leichter, ne? Dich ins Private zurückziehen und sagen, ja, schade, tut mir auch alle echt so leid für euch, ne?
Ja, der Schrank nach Narnia steht offen, also.
Ja. Wobei die in Narnia dann auch kämpfen müssen, die Kinder.
Ja, stimmt schon, aber ich meine, erstmal sozusagen als Leser musst du ja nicht kämpfen.
Nee, als Leser erstmal nicht, das stimmt. Man kann sich das erstmal so zu Gemüte führen, ja.
Aber was ich sagen wollte dazu noch, ne, also jetzt auch noch mal auf die Kunst bezogen. Manchmal fragt man sich ja, wie viel Sinn macht denn das alles noch heutzutage, ne? Keine Ahnung, was haben wir ja irgendwann auch mal gesagt, ne, auf Spotify erscheinen jeden Tag 40.000 Songs. So.
Genau.
Irgendwie.
Oh ja. Ja.
Wozu sollst du überhaupt noch Songs schreiben oder produzieren? Weil es gibt genügend andere, die das machen und dass du es jetzt irgendwie damit erreichst und das ist natürlich auch ein bisschen eine andere Welt, in der wir leben, als das Römische Reich, was ja doch ein sehr nicht so dicht besiedelt war, es gab kein Internet, es konnten keine Songs hochgeladen werden, sondern du warst als Troubadour immer noch der Troubadour, der durch die Dörfer zog und dort dann sein Publikum fand, irgendwie. Nicht, dass es das heute nicht mehr gibt. Aber ich meine, es ist schon noch, wir leben in einer gesättigten Welt, wo man auf Knopfdruck Kunst kriegt oder Pop kriegt, und so, und trotzdem würde ich sagen, und man fragt sich ja oft, ja, hilft das eigentlich irgendwas? Tut das jemandem gut? Und von daher ist es natürlich schön, was du vorhin erzählt hast, dass uns jemand schreibt, dass dieser Podcast, dieser kleine Podcast, also nicht Hossa Talk, der größer ist, sondern Popkunstseele sein Podcast ist, der ihm gut tut, der den er zu seiner Nummer eins macht. So, ich meine, daran, das ist ja schon sowas im Kleinen, wo man dann sagt, okay, das verändert nicht die ganze Welt, aber einen haben wir im Sack. Daniel, dich haben wir im Sack. Ja, also ich will damit sagen, für einen bedeutet das was. Und damit zieht es ja schon irgendwelche Kreise. Ne? Ins Wasser fällt ein Stein und so weiter.
Stimmt. Man landet wieder bei diesen bisschen kitschigen alten Bildern so. Ja. Und ich finde das aber wirklich gerade ein gutes Beispiel. Dass man auch im kleinen Unterschiede bewirken kann und du wahrscheinlich gar nicht wissen kannst, wie viel Wert oder Bedeutung die auf lange Perspektive hochgerechnet sozusagen überhaupt haben können.
Genau.
Vielleicht bringt es gar nichts, darüber so viel zu spekulieren. Weißt du, wo du gerade Spotify sagst? Ich meine, das ist auch Teil des Imperiums, ne?
Ja.
Also, jetzt mal ohne Scheiß. Also, erstens, die Playlists werden mit KI-Musik überschwemmt. Das heißt, das ist gerade wirklich auch ein Kampf um die Wertigkeit von Kreativität und Kunst.
Ja.
Dann investiert das Unternehmen in KI-gesteuerte Waffen, ne? Waffentechnologie. Also all die Gewinne, die wir, falls man da noch aktiv ist auf Spotify, diesem Unternehmen beschert, wandern in die KI-gesteuerte Kriegsführung. So. Da sagt dann mein Freund Martin, mit dem ich ja jetzt bald auf Tour gehe, der sagt dann, unsere Musik geht nicht zu Spotify. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, das läuft nicht. Ja. Und da, wir haben ja auch über Spotify schon geredet, mit dem Manu und so weiter und auch mit Johnny vom Dahl und so. Das wäre nochmal ein anderer Grund, warum man sagen würde, ich beteilige mich daran nicht mehr an diesem Ding, weil das ist Teil des Imperiums. Das ist halt mich nicht mehr nur unfair oder Abzocke oder gemein gegen irgendwelche Leute. Das ist richtig böse. Mhm. Das ist echt so Evil Empire, so, ne?
Ja,
und, da, und auf der anderen dagegen, Seite. Dagegen, aber ganz kurz, dagegen könnte man natürlich schon auch im Kleinen aufbegehren durch selbstgemachte, geschriebene, aufgenommene Musik oder Kreativität oder so, wäre auch ein Aufstand gegen das Imperium, oder?
Ja, ja, genau. Das wollte ich ja sagen quasi, ne? Dass die, das egal, und das finde ich, zeigt das Ukraine-Beispiel so schön, weil hier ist es ja quasi gerade durch das Internet möglich, diesen Widerstandsapparat zu kreieren, also diesen Grassroot-Apparat. Ne? Also man kann sagen, auf Knopfdruck kommt die Musik, alles böse. Und die Ukraine lebt aber davon, dass es das Internet gibt, weil sonst könnte man das relativ sicher nicht so gut organisieren, wie das jetzt organisiert ist. Also ich will damit sagen, das lässt sich eh, finde ich, nie so einfach trennen. Heutzutage stehst du immer mit einem Bein im Imperium oder nutzt das Imperium für deine guten Dinge. Keine Ahnung, wie heißt das so schön? Die ersten Christen, die ihre Gemeinden gegründet haben, haben das auf römischen Straßen gemacht und so weiter. Ne? Also du kommst aus diesem, aus der Gemeinschaft mit dem Imperium auch nie richtig raus. Also
du wärst auch blöd, wenn du die Infrastruktur des Imperiums nicht nutzen würdest.
Ja, eben, genau.
Auch im Kampf gegen das Imperium, du wärst schön blöd, wenn du es nicht machen würdest. Ne?
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist mir bei Paulus auch aufgefallen. Er nutzt die damals gegebene Infrastruktur, verschiedene Netzwerke. Das Straßen- und Verkehrssystem, das ist ein Netzwerk. Das andere ist die jüdische Diaspora, die nutzt er auch, obwohl er Spinnefeind mit denen war. Aber klar, er geht immer wieder zu diesen Gemeinden hin. Dritter Punkt, er nutzt sein Handwerker-Dasein, weil der hat ein gutes Handwerk gelernt, der findet überall Arbeit. Ne? Überall, wo er hinkommt, findet er Arbeit, weil er ein gut gelernter, ausgebildeter Handwerker ist. So, drei Netzwerke nutzt er gnadenlos aus, um seine Sache zu fördern. Wer wäre ja schon blöd, wenn das nicht tun würde, oder?
Ja, genau.
Genau.
Ja, ja, genau. Also ich will nur sagen, die Frage, und wie gesagt, und dann kommt irgendwann die Frage auf, wann wird der Widerstand zum Imperium selbst zum Imperium und so weiter. Mhm. Also all diese Fragen schließen sich immer an.
Ja,
und man kann auch, Und manchmal denke ich auch, ja, wenn wir jetzt so drüber reden, vielleicht ist so ein Begriff wie Imperium auch einfach ein bisschen arg groß. Weißt du, wir gehen gegen den Zeitgeist. Wir zeigen Cäsar die klare Kante. Wir werden Spotify bezwingen. Wir wollen wieder für Bioprodukte und was weiß ich was. Also ich meine, und du kannst dich ja dann auch komplett irgendwie verzetteln und alles und nichts für und gegen sein. Und so, ich glaube, mir hilft es einfach schon der Gedanke, dass so ein Beispiel wie die Ukraine zeigt, wow, da engagieren sich Leute an einer ganz bestimmten Stelle, die drucken Drohnenteile und helfen damit einem Land in ihrem Widerstand gegen das Land, was sie angreift und unterjochen will. So. Mhm. Mhm. Und dann denke ich irgendwie, wow, und das ist möglich, das ist stark. Weil mir das irgendwie hilft, also alles Böse, jedes Imperium der Welt bezwingen, wird wahrscheinlich nicht klappen. Und man muss dann selber seine, ne, der Martin sagt, Spotify kommt bei mir nicht ins Haus. An der Stelle bin ich noch nicht, also jetzt, ich höre ganz selten Spotify, aber ab und zu halt doch und dann ist es irgendwie ein schönes Tool. Ich will damit sagen, ja, ich glaube, mir hilft das zu sagen, das, was du tust, kann was bewegen. Ja. Auch wenn es nicht so aussieht. Auch wenn es klein ist. Auch wenn es nur ein Ersatzteil ist. Das kann was Elementares bewegen. Selbst wenn es 1700 Jahre dauert. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Irgendwie so. Also ich glaube, mir ist es ein bisschen zu groß, immer Palpatine vom Thron stoßen zu müssen. Also.
Okay, ja, verstehe ich. Aber wenn wir sagen würden, wir müssen es ja nicht alleine machen, wir sind alle Teil einer großen Bewegung, sofern wir uns denn dem anschließen wollen. Und alle unsere kleinen Beiträge führen möglicherweise dazu.
Ja.
Also du besiegst die russische Armee nicht als kleines Bataillon von, keine Ahnung, 20 Leuten oder so.
Ja.
Das halt nicht, ne? Es braucht halt viele. Oder jetzt gerade jetzt sind ja gerade wieder große Demonstrationen in den USA. Da sind also Leute in Delaney Hall, heißt es, glaube ich, in New Jersey, von ICE interniert. Den Leuten geht's schlecht. Die haben nichts zu essen. Denen geht's gesundheitlich mies. Und die Leute protestieren. Dagegen werden zusammengeprügelt, mit Tränengas beschossen und so weiter und so fort. Man könnte sagen, diese Proteste gegen ICE und so, die dauern jetzt schon so lange. Kannst du dich noch daran erinnern, wie die immer in diesen Froschkostümen protestiert haben? Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Bundesstaat das war. Da sind die Demonstranten immer in so aufblasbaren Tierfigurkostümen aufgetaucht. Genau. Und das war so ein kreativer Protest irgendwie, ne? Der auch irgendwie witzig war. Dann hat man wenn man die Tiere gesehen hat, hat man schon gewusst, ne? Was da, wogegen die sind, die Tiere und wofür die sind und so. Ja. Okay, die protestieren immer noch und trotzdem, und wir protestieren gegen verschiedene Dinge. Man könnte sagen, das bringt doch alles nichts, das geht immer weiter, aber vielleicht könnte man eben doch sagen, doch, wenn wir dranbleiben und wenn wir nicht in diesen Fatalismus verfallen und wenn wir einfach glauben, dass kleine Beiträge auch etwas bewegen, vielleicht bringt es ja doch was. Weiß nicht. Ich würde auch als Künstler das gerne für mich so sehen.
Ja, also. Ja, ich glaube, du musst doch irgendwie glauben, dass das, was du tust, eine Wirkung hat.
Ja.
Wie gesagt, ins Wasser fällt ein Stein ganz, ganz heimlich still und leise. Und ist ja auch sehr klein, er zieht doch weite Kreise. So.
Ja.
Das ist doch das, weshalb man lebt. Irgendwie zumindest. Und gerade als Künstler oder als Politiker oder auch als religiöser Mensch würde ich irgendwie denken, dass das doch Teil der eigenen Hoffnung für das eigene Leben ist, dass das Dinge bewegt.
Ja.
Und du hast vollkommen recht, wenn man sich dann an Punkten zusammenschließt und gemeinsam Dinge tut, naja. Also da ist was, da geht was, könnte man sagen. Ne? Da geht was und das kann was bewegen. Und es gilt natürlich. für alle. Also auf der AfD hat relativ klein begonnen. So, ne?
Und, absolut. Und ich meine, die könnte sicher einiges unterschreiben von dem, was wir hier gerade so gesagt haben. Ist mir, während ich das gesagt habe, irgendwie auch bewusst gewesen. Ganz unangenehm. Aber klar, zum Beispiel dieses, die demokratische Infrastruktur auszunutzen, um die Demokratie zu bekämpfen. Ich meine, das ist das Playbook der neuen Rechten. Ne?
Das machen die.
Das machen die, genau das machen die. Ja.
Wären ja auch schön blöd, wenn sie es nicht täten. Ne? Also,
exakt.
Wie du vorhin gesagt hast. Also es gilt ja, halt immer für alle. Es geht immer es geht in alle
halt
Richtungen.
Immer für alle. Das gilt ja dürfen. Ja, das muss man sich vielleicht auch klar machen. Alle können das. Alle Seiten können das, theoretisch. Ja.
Und die AfD würde sich ja auch als David gegen Goliath beschreiben. Richtig. Die würde sich nicht als Goliath beschreiben.
Nee.
Sondern Goliath ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder so.
Richtig. Genau.
Ja. Also die Bilder sind für alle immer gleich. Denn das irritiert mich ja auch so. Ne? Wenn man Star Wars guckt, ich glaube, Faschisten können Star Wars gucken und mit den Rebellen fiebern. Und Antifaschisten können Star Wars gucken und mit den Rebellen fiebern. Weil die Bilder auf beiden Seiten funktionieren. Und beide sich auf der guten Seite der Macht wähnen. Ja. Und so ist das. Und ne, wie heißt es so schön, das einen Freiheitskämpfer ist des anderen Terrorist. Also
genau.
Das ist so.
Ja.
Da kommt man nicht drum rum.
Da kommt man nicht drum rum. Es ist also dann schon durchaus wichtig, wie du das Ganze inhaltlich füllst. Ne? Also Rebel without a cause funktioniert einfach nicht. So.
Nee.
Du kannst nicht einfach Telefonzellen zerschlagen und dann behaupten, gibt's ja eh nicht mehr Telefonzellen, aber früher gab's die mal. Aber dann hinterher behaupten, ich habe das für die gute Sache gemacht. Es ist schon wichtig, wie du das innerlich fühlst, ne?
Genau.
So ganz ideologiefrei geht's halt dann doch nicht.
Ja, ich meine gut, und ja, ich meine gut, oder du machst halt nur Sachen kaputt.
Ja.
Und dann willst du damit nichts bezwecken, außer dass sich irgendwer ärgert. Du schmierst an irgendwelche Hauswände irgendwelche Tags und die bedeuten nichts. Mhm. Einfach nur, weil du Bock drauf hast, weil du Lust an Zerstörung hast. Mhm. Dann ist es dein Grund und du und irgendjemand ärgert sich, dessen Hauswand beschmiert wurde.
Genau.
So. Ja. Wenn du was damit bezweckst, also nicht nur einfach irgendwie Zeitvertreib, sondern dann ärgert sich jemand wenigstens aus dem Grund.
Genau. Ja.
Ob das dann richtig ist, muss man auch nochmal diskutieren. Aber ob das angemessen ist, meinetwegen aus politischem Protest irgendwelche Wände zu beschmieren.
Dazu wolltest du jetzt nicht gerade aufrufen, ne?
Nein. Genau. Also das wollte ich jetzt einfach nur so als Beispiel wählen, um zu sagen, hier hast du was quasi Krawalliges, was irgendjemand einfach nur aus Zeitvertreib macht und jemand anderes macht es aber aus einer Überzeugung heraus. Der Hausbesitzer ärgert sich so oder so.
Stimmt.
Ja.
Obwohl, liebe Vandalisten und VandalistInnen, wenn ihr gerne linke Parolen an mein Haus sprühen wollt, das dürft ihr ruhig. Ich lasse die stehen. Aber das ist ja das große Missverständnis des Rock'n'Roll-Mythos, ne? Mhm. So, das wirkt wie ein großer Aufstand gegen den Status quo, wenn dann Rockstars die Fernseher aus den Hotelzimmer schmeißen und alles verwüsten. Und ihre Fäkalien an die Wände schmieren. In Wirklichkeit sind das einfach nur so Zirkuspferde für die Industrie, oder? Hm. Das Hotel ärgert sich, die Industrie reibt sich die Hände und sagt, mega.
Eine Schlagzeile mehr.
Jetzt gleich noch mehr. Es ist überhaupt gar kein Aufstand. Das ist keine Ahnung, Clownerei. Aber mehr ist es eigentlich nicht, ne?
Ja, gut, irgendwann ist es da nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, als die Ersten das gemacht haben, dass es tatsächlich noch eine Art Message war.
Ja.
Wir gehören nicht zum Establishment. Wir sind Rock'n'Roll. Wir sind pure Energie oder irgendwie sowas. Und
ich nehme mal an, am Anfang wurde denen dann auch gesagt, hier, das könnt ihr nicht machen, die Hotels, die sind echt stinkig und so, wir kriegen keine, ist uns auch egal, wie auch immer. Aber irgendwann hat die Industrie rausgefunden, ach, das sind Schlagzeilen. Ach, das ist gar nicht so schlimm. Und dann haben die ihre Leute dazugestellt, die die Fernseher als erstes aus dem Fenster rausgeschmissen haben. Und die anderen, yeah, genau, gegen das Imperium. Weißt du, also so stelle ich mir das vor. Irgendwann merkst du halt, dass Krawall sich auszahlt monetär und dann sagst du, ja, macht ruhig weiter. Aber am Anfang denkst du, oh Gott, hoffentlich kostet uns das nicht Hörer. Also ich meine, als John Lennon sagte, die Beatles sind heute größer als Jesus Christus und die amerikanischen Fundamentalisten angefangen haben, Beatles-Platten zu verbrennen. Ich nehme mal an, denen wurde erstmal mulmig. Hat sich ja dann auch relativ, ich glaube, 2-3 Tage später erstmal entschuldigt, John Lennon, weil man irgendwie natürlich nicht möchte, dass die eigene Musik verbrannt wird. Aber irgendwann wurde dann auch klar, naja, das ist ein Ausdruck einer Protest, also auf beiden Seiten. Ich würde sagen, die irgendwann merkt man, man kann auch Geld damit verdienen, solche knalligen Aussagen zu machen. Und dann verliert man welche, aber dadurch hat man Schlagzeile und andere gewinnt man und so weiter. Also das, wie gesagt, man kommt, glaube ich, aus den Fängen des Imperiums nie wirklich raus.
Also. Ja, das ist jetzt eine traurige Botschaft zum Ende unseres Gesprächs. Ich hoffe ja doch. Ich will ja den Glauben daran bewahren, dass es irgendwie sich lohnt, gegen das Imperium aufzulehnen.
Also ich möchte das auch bewahren. Ich glaube, du kommst nur aus den Verstrickungen nie ganz raus.
Du kommst wahrscheinlich nie ganz sauber raus, ne? Das stimmt, das kann sein. Man kann
Aber ich will auch hoffen, dass das, keine Ahnung, 1700 Jahre später erste Demokratien entstehen, nachdem man irgendwie nachdem man kleine Gemeinschaften gebildet hat, in denen Gleichberechtigung existiert.
Ja, weißt du, das ist ja vielleicht mal ganz interessant, die Wirkungsgeschichte dieser ersten christlichen Idee, sag ich mal, zu verfolgen. Also die wird irgendwann domestiziert, Teil des Imperiums, aber sozusagen der Geist ist aus der Flasche, ne?
Genau.
Selbst wenn die geistlichen Würdenträger dann plötzlich wieder Gewänder tragen, wie die früheren kaiserlichen Priester und so weiter, und die Kirchen Basiliken heißen, weil die nun mal dem Herrn gehören und man weiß nicht so ganz genau, ist damit der Cäsar oder der Christus gemeint oder eigentlich alles dasselbe und so. Aber die Idee, ich meine, die findet sich dann irgendwann ja auch im Sozialismus wieder oder in anderen, auch stellenweise an ganz nicht religiösen. Da haben sicher auch andere mit weitere Gedanken dazu beigetragen. Ich will jetzt sozusagen die Props nicht nur dem Christentum geben, aber das hat irgendwie mit dazu beigetragen. Der Geist ist aus der Flasche. Also wir können auch gleich sein. Wir können tatsächlich auch eine Gesellschaft aus Sklaven und Freien und Frauen und Männern und die haben alle die gleichen Rechte sein. Das hast du nicht wieder in die Flasche reingekriegt. Das finde ich schon faszinierend.
Das finde ich auch faszinierend.
Weißt du, und manchmal wurde das gewaltsam durchgesetzt, manchmal nicht, manchmal wurde es korrumpiert, manchmal nicht, manchmal hat sich das in Reinform erhalten, fast immer wurde es irgendwann korrumpiert und die hegemonialen Mächte haben sich das wieder einverleibt, haben gesagt, geiles Feature, nehmen wir mit und so, und trotzdem ist das immer wieder rausgekommen, ne? Immer wieder hat es neue Gruppen gegeben, die das in Reinform aber gerne haben wollten, und das finde ich schon cool, also da möchte ich eigentlich gerne dazugehören. So.
Ja, genau. Genau, da bin ich auch. Also das inspiriert mich auch. Das inspiriert mich irgendwie Teil von, und von daher ist es dann natürlich schon wichtig, woran glaubt man?
Ja.
So. Und da, so als Christ ist, also ich meine, aber auch Christen glauben heutzutage an sehr unterschiedliche Dinge. Aber anyway, also zumindest das sind irgendwie Dinge, wo ich sagen würde, okay, Gleichberechtigung ist noch ein langer Weg dahin, dass das überall existiert. Also daran weiterhin zu glauben und sich dafür einzusetzen, weil das bedeutet automatisch, dass man sich für die Schwachen einsetzen muss. Geht nicht anders, weil die gehören ja nicht dazu, sozusagen. oder sind stehen am Rand oder sind ausgegrenzt oder so. Damit ist die Zielrichtung zumindest schon mal klar. Egal, ob du es religiös fühlst oder sozialistisch. Aber da würde ich sagen, ja genau. Und daran will ich auch glauben. Also und von daher, also auch wenn ich dann immer wieder ein bisschen in den Fatalismus rutsche, ich kann halt nicht anders, als mir klarzumachen, man kommt aus der Verstrickung nie wirklich ganz raus irgendwie.
Weil das ist ja auch realistisch, das ist ja eigentlich gar nicht fatalistisch, das ist ja eigentlich ein gewisser Realismus, den man...
Genau.
Ja, genau.
Und man sollte auch nicht zu fundamentalistisch mit seiner Freiheitsbewegung sein, sonst wird es auch wieder ganz furchtbar eng. Also wenn du komplett festlegst, was das alles nun ganz genau bedeutet und was die und was die Freiheitskunst ist und was daher die Nicht-Freiheitskunst eben auch ist, dann wird es schon wieder sehr ungemütlich, finde ich. Weißt du, was ich meine? Weil dann
stimmt.
Weil dann verzweckst du auch wieder. Also, und das ist auch nicht gut. Also.
Ist eine ambivalente Kiste. Kommt man nicht so kommt man nicht so sauber rein und schon gar nicht wieder raus. Das ist schon irgendwie
ja. Aber genau. Also ich finde jetzt Ukraine als Beispiel ist echt ein geiles Beispiel. Egal ob man jetzt wie man den Krieg an sich bewertet, ist einmal ein geiles Beispiel. Und ich finde auch tatsächlich diese Paulus-Truppe ist auch ein geiles Beispiel. An Menschen, die wirklich was in der Welt verändert haben, ohne großes Heer, ohne Internet, ohne Gewalt, ohne noch nicht mal mit einem politischen Programm, sondern einfach durch eine Art etwas zu leben, woran sie gläubig geworden sind, wovon sie überzeugt waren.
Ja.
Und das macht mir schon Mut. Da denke ich irgendwie, yay, da will ich dazugehören. Ich möchte auch jemand sein, der in irgendeiner Form weite Kreise zieht.
Wie ein kleiner Stein. Ja, okay. Ja,
und zum Abschluss singen wir nochmal. Ins Wasser fällt ein Stein. Und jetzt alle!
Der Manfred.
Ja, Manfred.
Der hat doch, was der so geschrieben hat. Würde mich mal interessieren, wer von den Zuhörenden eigentlich diese Musik noch kennt. Weiß ich gar nicht genau.
Ah, gibt's bestimmt ein paar.
Gibt's bestimmt mag ein paar geben. Ja, machen wir hier den Sack zu, wa?
Würde ich auch sagen.
Gegen das Imperium, Leute. Keine Ahnung. Es würde uns interessieren, was ihr dazu denkt. Wir haben ein bisschen gejammt auf dem Thema, aber vielleicht habt ihr eigene Gedanken. Schreibt es gerne in die Kommentare auf unserer Webseite cobainserben.de. Da findet man noch den Podcast Popkunst Seele. Genau. Ja. Und damit?
Alright. Ja, was sagen wir dem Imperator?
Nicht heute.
Nicht heute. Tschüss. Schön, dass ihr dabei wart.
Ciao, mach's gut.
Bis zum nächsten Mal.